Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Hallo und guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Wir sind in unserer zweiten Sendung unseres Endo-Podcasts auf dem Endoscopy Campus. Letztes Mal haben wir ja gesprochen mit Friedrich Hagenmüller über die Vergangenheit. Früher war alles besser. Heute wollen wir stattdessen ein bisschen in die Zukunft schauen. Und es ist mir eine große Freude, das gemeinsam zu machen mit Professor Michael Bretthauer von der Universitätsklinik in Oslo. Eigentlich muss man ihn nicht vorstellen, weil er ist sehr bekannt, aber ganz speziell an ihm finde ich, dass er sich natürlich auch mit Endoskopie und praktischen Tätigkeiten beschäftigt, noch mehr aber mit Evidenz. Vielleicht kannst du, Michael, selber kurz was dazu sagen, was deinen Tag so füllt.
Klar, vielen Dank für die schöne Einleitung und es freut mich, hier zu sein, Thomas. Ja, wie du sagst, ich bin Gastroenterologe und Endoskopiker von Haus aus. Ich habe viele Jahre Endoskopie Vollzeit gemacht und jetzt aber die letzten über 10 Jahre schon beschäftige ich mich vorwiegend mit Forschung, mit der klinischen Forschung. Ich mache immer noch ein bisschen Endoskopie, aber mein Hauptfokus und meine Hauptarbeit ist Forschung und da insbesondere natürlich Vorsorge, das Screening. Und was mich natürlich interessiert dabei ist halt, wie du sagst, die Evidenz, die Daten, die Benefits und Harms, wie man auf Englisch sagt, um das wirklich rauszuarbeiten. Weil ich denke, dass wir das den Patienten oder den Leuten, die halt zum Screening kommen, schulden und auch uns selber, dass das Feld halt von der Evidenz geleitet wird und nicht von Politik und anderen Interessen.
Apropos Politik und Interessen, du bist ja Deutscher, aber bist ziemlich früh weggegangen. Darf man fragen, warum?
Natürlich, das kannst du fragen. Also ich habe in Göttingen studiert, ich komme aus Südniedersachsen und bin nach dem Studium eigentlich ganz zufällig nach Norwegen gegangen. Es hatte mich gereizt, irgendwo anders hinzugehen. Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten mit der deutschen Hierarchie, da bin ich auch ganz offen. Ich bin ja jemand, der halt versucht, neue Dinge rauszufinden und auch meine Meinung eigentlich deutlich sage. Und das war teilweise ein bisschen schwierig damals in Deutschland als junger Mann und bin dann nach Norwegen gekommen über Zufälle eigentlich. Und das hat mir sehr gefallen. Ich wollte eigentlich 3 Monate dort bleiben zum PJ damals und habe dann am ersten Tag schon meine Frau dort kennengelernt. Und dann ist natürlich der Rest relativ einfach und bin jetzt seit 23 Jahren dort.
Wunderbar. Also ich wollte mit dir über natürlich die Vorsorgekoloskopie reden, die ja in nur wenigen europäischen Ländern primär eingesetzt wird, Deutschland und Polen hauptsächlich. Und es gibt eine Sache, die mich schon lange beschäftigt, das ist diese ominöse Adenom-Detektionsrate. Und da bin ich auf einen gewissen Widerspruch gestoßen, den ich mit dir diskutieren wollte. Zum einen gibt es jetzt schon wieder 2 Studien, eine aus Österreich und eine aus den USA, die sagen, die Adenom-Detektionsrate bestimmt die Qualität. Das heißt, die Karzinome, die Intervallkarzinome nach der Koloskopie, Vorsorgekoloskopie sind umso niedriger, je höher die Adenom-Detektionsrate ist. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine wachsende Zahl von Papers, die von einer ganz anderen Ecke darauf schauen. Die gucken nämlich, was die Leute mit den kleinen und den fortgeschrittenen Adenomen, wie es denen geht. Denn wir wissen ja, die Adenomdetektionsrate sind hauptsächlich die kleinen. Die bestimmt es zu 90 oder mehr Prozent. Und umgekehrt, bevor wir die Sektkorken knallen lassen, ist es ja so, dass die Leute mit den kleinen Adenomen, die haben eine bessere Prognose als die Durchschnittsbevölkerung, aber die mit den fortgeschrittenen Adenomen, und das hat mich so irritiert, die haben eine schlechtere Prognose. Da müsste man doch sagen, ja, lieber Gott, Vorsorge, die müsste man doch auf den Stand der Normalbevölkerung runterkriegen. Was ist da los? Woran liegt das, glaubst du?
Ja, das ist nicht nur eine so gute Frage, aber mehrere gute Fragen, die du angesprochen hast. Und ein ganz wichtiges Thema, denke ich, weil wir halt viele Koloskopien machen und mehr spiegeln. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Ob man jetzt über den FIT-Test reingeht oder über direkte Koloskopie, spielt ja keine Rolle. Es werden mehr und mehr Koloskopien gemacht in der ganzen Welt. Und da ist es natürlich dann sehr, sehr wichtig zu fragen, okay, was sind unsere Qualitätsindikatoren? Wie gut sind sie eigentlich? Die ADR, die Adenom-Detektionsrate, kam ja rein 2010 eigentlich, als das polnische Paper rauskam im New England Journal of Medicine, die diese Assoziation, würde ich mal sagen, diesen Zusammenhang hergestellt haben zwischen Adenom-Detektionsrate und Intervallkarzinom, also Karzinom nach einer Koloskopie. Was die, wenn man sich die alten Daten nochmal anguckt, von Michael Kaminski aus Polen damals, was die gesagt haben damals war ja, dass die Endoskopiker, die eine sehr niedrige ADR hatten.
Unter 20, glaube ich.
Unter 20%. Das, ja. Die Patienten hatten ein erhöhtes Risiko fürs Intervallkarzinom. Alle anderen Endoskopiker, und da gab es mehrere Gruppen nach oben hinaus, da gab es eigentlich keine Unterschiede in dieser Studie. Das heißt also, die einzigen Outliers, die es halt gab zwischen Endoskopikern, waren die, die eine sehr niedrige hatten. Alle anderen, ob du jetzt, sag ich mal, 30 hattest oder 35 oder 40% oder 50, das war egal. Da gab es keinen Unterschied in der Intervallkarzinom. Also das war das Erste. Und ich komme jetzt darauf zu sprechen, weil es ist so, dass wir jetzt mittlerweile sagen, es gibt ein lineares, eine Assoziation zwischen der ADR und dem Intervallkarzinomrisiko. Die erste Studie hat das nicht gezeigt. Dann kam die Studie von Doug Corley von Kaiser Permanente, einige Jahre später auch im New England Journal. Die haben gesagt, es gibt die lineare Assoziation. Das heißt also, je höher die ADR ist, desto niedriger das Intervallkarzinomrisiko.
Wobei ich glaube, mich zu erinnern, dass die Signifikanz nur zwischen den Extremgruppen war.
Richtig, genau. Ja. Wenn du dir die Kurven anguckst, kann man sagen, ja, das ist vielleicht linear. Aber wenn du dir die Statistik anguckst, ist das nicht so überzeugend. Und da kommen wir jetzt zum Kern. Ist es denn so, dass wir unsere ADR immer noch erhöhen müssen? Das heißt also, wo sind wir zufrieden? Sind wir nur zufrieden, wenn wir bei allen Leuten bald ein Adenom finden, sodass wir die auf die Plusseite von unserer ADR schieben können? Das ist ja eine Entwicklung, die sowohl medizinisch fragwürdig ist, weil es natürlich unheimlich viele Ressourcen kostet und auch, sage ich mal, von der Evidenz her nicht unterstützt wird und uns direkt in das Riesenproblem beim Screening die Überdiagnostik reinführt. Das heißt also, wenn wir wirklich sagen, je höher die ADR, desto besser, dann kommen wir dahin, dass wir das fast alle Patienten oder Menschen sind es ja, die zur Vorsorge kommen, dann auch Patienten werden, weil wir irgendwas finden, irgendwas Kleines, die dann wieder nachverfolgt werden müssen, die irgendeinen Stempel als krank dann mit sich nach Hause nehmen. Und das ist, glaube ich, eine gefährliche Sache, die wir sehr genau diskutieren müssen unter Fachleuten, weil das ist, glaube ich, führt uns direkt in die Überdiagnostik, führt uns direkt in das Problem, was die Kollegen im Prostata-Screening haben, was die Kollegen in der Mammographie haben, dass du halt ganz viele Leute als krank labelst, die eigentlich kein oder ein sehr marginal überhöhtes Risiko haben.
Was sich ja mit den anderen Daten deckt, dass die mit den kleinen Adenomen keine schlechtere oder fast sogar manchmal in Studien bessere Prognose als die Allgemeinbevölkerung haben.
Richtig.
Das heißt, du plädierst für einen Cut-off und dann ist gut.
Das Problem ist, ich kann jetzt heute für keinen Cut-off plädieren, weil ich den Cut-off nicht kenne, weil ihn keiner kennt. Es kommen neue Daten und ich habe schon welche gesehen von einigen Kollegen, die uns da weiterführen werden und die, denke ich mal, auf irgendeinen Cut-off hinauslaufen werden, dass man sagt, okay, alles über 30 oder wie es auch ist. Es spielt ja, es kommt darauf an, welche Bevölkerung man hat, also wie eigentlich die Prävalenz ist von Adenomen in der Bevölkerung. Die kann in Deutschland anders sein als in Norwegen oder in den USA oder in Japan. Aber dass man dann sagt, hier, wir konzentrieren uns um die Kollegen, die halt niedrig liegen. Alle über 30, das ist okay. Ob ich jetzt 30 oder 35 habe, spielt keine Rolle. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen nur rausfinden, wo ist denn der Cut-off? Den haben wir noch nicht.
Das ist ja, glaube ich, es wird viele beruhigen, die uns zuhören, hoffentlich viele.
Ja. Und dann ist die Frage, Thomas, die du eben noch gestellt hast.
Was ist mit den Fortgeschrittenen?
Richtig, genau.
Warum, da gibt es ja noch eine Lücke, oder?
Ja, da gibt es eine Lücke. Das Schönste wäre ja, wenn wir sagen könnten, die ADR, die schicken wir jetzt in Rente. Da sind so viele Probleme mit verbunden, wie wir gerade besprochen haben. Wir haben was Besseres. Das wäre die, wie die Amerikaner sagen, die AADR, also die avancierten, großen,
die fortgeschrittenen
Adenome.
Über einen Zentimeter, um es nochmal zu wiederholen.
Zum
Beispiel. Mit High Grade oder wie lösen Anteilen und wie das halt definiert ist.
Richtig, ne? Dass man sagt, wir nehmen das nur als Qualitätsindikator und die ADR lassen wir vorne raus. Das Problem ist, die Daten haben wir nicht. Wir haben einige Daten, die sagen, naja, die fortgeschrittene ADR ist vielleicht so gut wie die normale ADR, die wir jetzt benutzen, aber einige Studien sagen auch, nee, der Zusammenhang ist nicht so klar. Ein großes Problem dabei ist ja, dass die fortgeschrittenen Adenome sehr, sehr viel seltener sind. Das heißt, es braucht eine wesentlich größere Fallzahl für jeden Endoskopiker, um halt gute Daten zu haben, ne?
Aber kann es sein, dass da nicht auch andere Faktoren reinkommen? Wie gut werden die abgetragen? Dann wie ist das Follow-up?
Ja.
Gibt ja ein paar dieser Studien, die ich da zitiert habe, zeigen ja, wenn die Leute zum Follow-up gehen, schneiden sie noch ein bisschen besser ab. Also was ist dein Rat für einen Endoskopiker, wenn er so ein fortgeschrittenes Adenom hat? Das sieht man dem zumindest der Größe nachher oft an.
Ja.
Sollen die Patienten besonders nachgesorgt werden und die anderen dafür lieber weniger?
Ich glaube, ja. Meine kurze Antwort ist ja. Ich glaube, die Leute mit den wenigen kleinen Adenomen, ich glaube, für die machen wir zu viel von der Nachsorge. Und die anderen, am anderen Seite des Spektrums, die mit den Fortgeschrittenen, mit den Großen, wo wir uns nicht ganz genau sicher sind, ob wir die komplett abgetragen haben, da machen wir vielleicht zu wenig. Das heißt also, und die sind ja von der Anzahl sehr viel weniger als die anderen. Ich glaube, wir müssen da schauen, wie wir für die mehr machen können und für die anderen weniger. Wer ein oder zwei kleinere Nummer hat, sage ich mal, im Alter von 55 Jahren oder 60, der braucht nicht noch eine zweite Koloskopie. Das Risiko ist so gering, das haben wir gesehen in unseren skandinavischen Studien, wo wir die Leute wirklich über 20, 30 Jahre nachverfolgen können. Diese Patienten, deren Risiko für einen Dickdarmkrebs ist marginal, ist fast null. Und da brauchen die nicht nochmal zur Koloskopie zu kommen. Die Kosten und die Ressourcen können wir übertragen auf die Leute mit den Großen. Und es gibt ja jetzt die schöne neue Studie vom Heiko Pohl, deutschen Kollegen aus Dartmouth, jetzt gerade publiziert im Sommer in Annals of Internal Medicine, der diese CARE-Studie genommen hat, die ja schon älter ist und wo das waren Patienten mit teilweise mit großen Polypen und hat die nachverfolgt. Und im Prinzip die Take-Home-Message von Heikos neuem Paper ist ja, dass ungefähr ein Drittel der neuen Adenomen oder der neuen Läsionen, die kommen nach Polypektomie von fortgeschrittenen Adenomen, ein Drittel sind Rezidive von den alten Polypen, die halt, sag ich mal, vor einigen Jahren abgetragen wurden. Man glaubte, sie wären ganz weg, waren sie aber nicht. Ein Drittel sind Rezidive, zwei Drittel der Neubefunde sind neue, die nachwachsen.
Also höheres Grundrisiko.
Ja, genau. Ein Drittel, zwei Drittel. Mhm. Diese Verteilung hatten wir bis jetzt nicht. Und das ist, glaube ich, sinnvoll, wenn wir jetzt neue Leitlinien schreiben mit diesen Daten, die uns Heiko Pohl gerade jetzt im Sommer geliefert hat.
Ja, sehr gut. Und jetzt zum krönenden Abschluss bin ich natürlich wie viele, viele anderen, die wissen, was du so treibst, wahnsinnig neugierig. Michael Brettauer macht die Nordic-Studie. Das ist eine große Studie, die sich mit der sozusagen ewigen Frage beschäftigt, wie viel bringt die Vorsorgekoloskopie, nämlich Vorsorgekoloskopie versus gar nichts, keine Vorsorge. Natürlich darf man nicht frühzeitig unter den Teppich schauen, aber wann ist sie fertig? Was hast du für ein Gefühl dabei? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen.
Ja, klar. Die Nordic-Studie ist eine randomisierte Studie, die jetzt 10 Jahre alt wird und deswegen fragst du, und das ist auch gar kein Geheimnis. Also das ist ja eine Studie, wo wir 95.000 Menschen, keine Patienten, aber Menschen, gesunde Menschen, präsumptiv ohne Symptome randomisiert haben, entweder zu einer Koloskopie, eine Koloskopie oder halt zu gar nichts in 4 Ländern, in Norwegen, Schweden, Niederlanden und Polen. Und das ganze Screening wurde halt vor 10 Jahren gemacht. Es war unheimlich viel und auch teuer natürlich, das alles aufzusetzen damals. Aber wir haben das Glück gehabt, dass wir das Screening in dann 2, 3 Jahren gemacht haben. Und jetzt haben wir abgewartet und haben die Registerdaten. Und jetzt zum Januar, am 31. Dezember, wird die Datei geschlossen. Und wir ziehen die ganzen Daten raus aus den nationalen Krebsregistern in den 4 Ländern, die dabei sind. Wir haben die Datei in Oslo und werden dann die Daten reinkriegen über Inzidenz und Mortalität vom Dickdarmkarzinom und werden halt diese beiden Gruppen vergleichen. Das heißt also, ich hoffe, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres die Ergebnisse haben, wie gut, wie du gerade sagst, wie gut die Vorsorgekoloskopie ist bei der Prävention des Dickdarmkarzinoms. Und das ist natürlich, denke ich bin, wie du sagst, einleitungsweise, ich bin daran interessiert, sind es 20%, so wie es beim FIT ist, oder sind es 50% oder 80% oder 90%, wie die Amerikaner sagen. Das ist schon ein Unterschied. Und das werden wir mit der Studie hoffentlich dann nächstes Frühjahr rauskriegen und wissen.
Über welchen Level sollte die Koloskopie denn springen? Doch sicher über den Level der Sigmoidoskopie.
Ja, ich denke schon. Das erwarte ich auch. Also ich erwarte 50%.
Okay.
Und das ist natürlich spannend. Ob das so hinhaut, weiß noch keiner. Wir wissen es nicht. Aber 50% erwarte ich. Das war unsere Hypothese am Anfang vor 12, 13 Jahren, als wir das Protokoll geschrieben haben.
Und würde das reichen, um die Koloskopie zu verankern?
Ich glaube ja. Wenn du überlegst, 50% ist ja eine relative Zahl und das ist ja immer ein bisschen so schwierig eigentlich für die Menschen zu verstehen. Das ist ja auch logisch. Ich denke mal, einfacher ist es zu erklären, wenn du dich fragst, okay, wie groß ist denn das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken? Und für einen normalen Durchschnittsdeutschen oder Norweger, das spielt keine Rolle, die Risiken sind ungefähr die gleichen, sind es ja ungefähr 6% Risiko im Laufe eines Lebens an Dickdarmkrebs zu erkranken. Das heißt also, wenn ich sage, gut, 6%, das ist mein Ausgangspunkt, mit der Koloskopie, die Hypothese, 50% davon sind 3%. Das heißt also, mit einer Koloskopie kann ich mein Risiko von 6% auf 3% reduzieren. Und das, denke ich, ist ein Risiko oder eine Risikoreduktion, was interessant ist für viele Leute. Und was auch, denke ich, die Krankenkassen oder der Staat, je nachdem, wer das bezahlt, interessant finden würden. Wenn es bei 30 ist oder bei 20 oder bei 15, dann gut, müssen wir nochmal diskutieren.
Ja, wunderbar. Also das finde ich ja ziemlich optimistisch, was du sagst. Das wird die deutschen, deutschsprachigen Kollegen freuen. Auch sonst herzlichen Dank für das Interview. Viele interessante Erkenntnisse. So ein bisschen kleiner Deckel auf die ADR, die Adenomdetektionsrate. Auch das wird viele erfreuen. Michael Bretthauer war das über die Frage der Vorsorgekoloskopie, die große Nordic-Studie. Herzlichen Dank. Und kommen Sie wieder, in 14 Tagen kommt unser nächster Podcast mit Horst Neuhaus aus Düsseldorf. Wie gefährlich ist die ERCP? Abonnieren Sie uns gerne auf den verschiedenen Medien, Spotify, Apple Podcast. Im Übrigen, auf der Website des Endoscopy Campus werden wir gleichzeitig ein bisschen Hintergrundinformationen liefern über die Studien, die wir gesprochen haben. Eine kleine Dia-Präsentation und Sie können uns dort auch gerne Fragen stellen.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.